Wikipedia.
Heute ist Freitag, der 5. Juni 2026. Herzlich willkommen zu einer neuen Wikipedia-Ausgabe. Der heutige Beitrag basiert auf dem Wikipedia-Artikel Aconia Fabia Paulina. Wie immer wird der Podcast von einer KI generiert und vorgetragen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ihr kennt diese Art von Quellen. Ein Stein, ein Text und plötzlich öffnet sich eine ganze Welt. Das gilt in besonderer Weise für Aconia Fabia Paulina. Sie lebte in Rom in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Geboren wurde sie wahrscheinlich zwischen 324 und 332. Wann genau sie starb, ist nicht sicher. Manche Forschende nehmen an, dass sie kurz nach ihrem Mann verstarb, im Jahr 384. Andere datieren ihren Tod auf 387. Bei solchen Unsicherheiten ist es wichtig, offen zu sagen. Die Quellen geben keine einheitliche Antwort. Paulina entstammte einer einflussreichen Familie. Ihr Vater war Aconius Catulinus Philomatius, ein Senator, der als städtischer Präfekt von Rom wirkte und später Suffektkonsul wurde. Im Jahr 344 heiratete Paulina Vettius Agorius Pretextatus, einen der herausragenden Vertreter der spätantiken römischen Aristokratie. 60 Jahre später würden wir ihren Namen auf einem Grabdenkmal finden, das uns heute den größten Teil dessen verrät, was wir über ihr öffentliches Leben wissen. Aber die Inschriften sind mehr als nur Daten. Sie sind Selbstdarstellungen, Absichtserklärungen und Reibeflächen in einer Zeit des religiösen Wandels. Was Paulina besonders macht, ist ihr aktives religiöses Leben. Gemeinsam mit ihrem Mann gehörte sie zu jenen Angehörigen der Oberschicht, die sich intensiv an nichtchristlichen Kulten und Mysterien beteiligten. Sie wurde in eleusinische Mysterien eingeweiht. Das heißt in die Rituale um Iaktos sowie Persephone und Ceres. Sie nahm an den lernaischen Mysterien teil, verehrte Liber und hatte Initiationen auf der Insel Ägina mit Bezug zur Hekate. Darüber hinaus unterzog sie sich einer sogenannten Tauroboliumtaufe mit Stierblut im Isis-Kult. Dort trug sie die Bezeichnung Isiaka. Sie hatte im Hekate-Kult den Titel einer Hierophantin und war Konsakranea, also Schwurgenossin der Ceres. Außerdem verehrte sie orientalische Gottheiten wie die Magna Mater, Kybele und Attis. All das klingt nach religiöser Vielfalt. Und genau das war es. Synkretismus. Paulina und ihr Mann sammelten Kulttraditionen aus verschiedenen Regionen und kulturellen Hintergründen. In der spätantiken nichtchristlichen Oberschicht war das kein Einzelfall. Manche Forschenden sprechen in diesem Zusammenhang von einer Art kulturellem Enzyklopädismus. Das Sammeln von Traditionen, das demonstriert, wie breit man kultiviert und verbunden war. Für Zeitgenossen waren diese öffentlichen Priestertitel und Initiationen ein klares Zeichen. Hier stehen Vertreter der alten, nichtchristlichen Ordnung. Die wichtigste Quelle zu Paulina ist das gemeinsame Grabdenkmal, das 1750 gefunden wurde und heute in den Kapitolinischen Museen steht. Es ist ein aus parischem Marmor gehauerter Block. Nicht wiederverwendet, sondern neu gearbeitet. Er ist etwa 126 cm hoch und zeigt auf mehreren Seiten Inschriften. Die Vorderseite listet ausführlich die Ämterlaufbahn von Pretextatus und die Priesterämter beider Ehepartner auf. Auf den beiden Schmalseiten lobt der Mann die Tugenden seiner Frau. Und auf der Rückseite steht ein längeres Gedicht, in dem, so jedenfalls lautet die Lesart, Paulina ihren Ehemann preist. Dieses Rückseitengedicht besteht aus Zeilen in jambischen Versmaßen und endet mit einer Hoffnung auf Vereinigung im Leben nach dem Tod, die implizit der Verheißung der Mysterien entspricht. Ob Paulina wirklich die Verfasserin dieses Gedichts war, darüber streiten die Forscherinnen und Forscher. Teile der modernen Forschung sehen in dem Text tatsächlich eine Trauerrede von Paulina für ihren Mann. Vielleicht gehalten bei seinem Tod im Herbst des Jahres 384. Andere meinen, das Gedicht könnte schon zu Lebzeiten entstanden sein, etwa anlässlich eines Jubiläums der Ehe, und erst später erweitert worden sein. Wieder andere schlagen vor, ein anonymer Verfasser im Auftrag der Familie habe die Inschriften verfasst. All diese Optionen beruhen auf sorgfältiger Textanalyse. Form, Tempus, Platzierung auf dem Stein und der Zusammenhang zu den anderen Inschriften spielen eine Rolle. Fest steht nur, dass die Inschriften mehr sind als privates Gedenken. Sie sind eine öffentliche Aussage über Ehe, religiöse Identität und städtische Stellung. Diese öffentliche Haltung blieb nicht ohne Reaktion. In christlichen Kreisen galt das Paar als Beispiel eines hartnäckigen Heidentums. Der Kirchenvater Hieronymus erwähnte Paulina in Briefen. In ihnen kritisierte er ihre und ihres Mannes Religiosität und stellte ihre Vorstellungen jenen asketischen Idealen gegenüber, die er vertrat. Es gibt zudem polemische Texte wie das sogenannte Carmen contra Paganos, eine Schmähschrift, die wohl auf denselben politischen und religiösen Konflikt verweist, und die anonymen Schriften, die bekannte mythische Erzählungen adaptierten, um heidnische Aristokratinnen zu diskreditieren. Ein Beispiel ist eine spätere Erzählung, die eine Frau namens Paulina in einer Art Verführungs- und Schändungsszenerie darstellt. Eine Erzählung, die offenbar benutzt wurde, um das Bild der heidnischen Götterwelt als moralisch verwerflich gegenüber der christlichen Botschaft zu zeichnen. Paulinas materieller Hintergrund spiegelt ebenfalls ihren Rang. Zusammen mit Prätextatus besaß sie Häuser auf dem Esquilin und wahrscheinlich auf den Aventin. Archäologische Funde und Inschriften deuten auf stadtprächtige Besitzungen und auf einen mit Gärten umgebenen Palast nahe dem heutigen Bahnhof Termini hin. Solche architektonischen Zeugnisse ergänzen die epigraphischen Hinweise und helfen uns, das soziale Umfeld dieses Ehepaars nachzuzeichnen. Am Ende steht das Bild einer Frau, die in religiöser Praxis, öffentlicher Selbstdarstellung und familiärer Rolle eine aktive Position einnahm. Paulina ist weder bloßes Opfer christlicher Polemik, noch lediglich eine dekorative Figur im Lebenslauf ihres Mannes. Sie war Teil eines aristokratischen Selbstverständnisses, das seine Identität offen, wortreich und ikonografisch zur Schau stellte. Gerade in einer Zeit, in der Rom sich religiös wandelte. Was bleibt euch von dieser Episode? Vielleicht die Frage, wie sehr religiöse Identität öffentlich ausgeführt wurde und wie sehr solche Ausführungen als Provokation empfunden wurden. Wenn ihr je vor einem alten Stein steht und dessen Inschrift liest, denkt daran. Hinter dem Text steckt Leben, Streit und Strategie. Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut euch die Inschrift des Grabaltars an oder lest die Briefe des Hieronymus. Die Steine sprechen noch. Und sie laden euch ein, zwischen den Zeilen zu lesen.
Das war der Wikipedia-Podcast zum Artikel des Tages. Arconia, Fabia, Paulina. Vielen Dank fürs Zuhören.